Es gab aber eben auch Situationen und besondere Aktionen, bei denen sie alleine unterwegs waren, die mehr oder weniger auch auf ihre Idee hin entstanden sind. Ich sage nur ein Stichwort: Exklusivinterview. War das
Ja,
eine Rubrik, die aus Ihrer Feder stammte? Kann man das sagen?
das kann man sagen, das war eine Idee. Also bei mir sind als junger Mensch unwahrscheinlich Ideen immer gesprudelt. Ich hatte immer auch irgendwo einen DIN A4-Zettel liegen, wenn mir was eingefallen ist, zack, aufnotiert und dann überlegt, was kann man umsetzen und einfach probieren es besser als studieren. Und das war dann die Rubrik. Ich dachte, es wäre doch jetzt ganz toll, wenn man jetzt irgendwelche Prominente, die hier in der Umgebung sind, mal in der Rubrik Exklusivinterview, speziell für die Kranken im Krankenhaus Bietigheim, Ludwigsburg, Vaihingen-Ins-Marbach und so weiter vors Mikrofon bekommen könnte. Und das war ein voller Erfolg. Ich habe im Laufe der 31 Jahre so über 450 Prominente aus Kunst, Schauspiel, Musik, Politik, Sport und so weiter interviewt. Und das war wirklich ein absolut voller Erfolg.
Wie sind Sie denn dabei vorgegangen? Ich meine, das ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, es ist durchaus alles andere als einfach, einen Künstler anzufragen, zumindest in der heutigen Zeit, und dann auch zu ihm vorgelassen zu werden, um das mal so flapsig auszudrücken, letzten Endes. Aber so ist es eben dann doch oft, dass man quasi schon, bevor man überhaupt zur Tat schreiten kann, von Agenturen, von Managements abgewimmelt wird. Was war Ihr Erfolgsrezept in dem Fall?
Indem ich genau diesen Weg nicht gegangen bin, sondern ich bin einfach spontan drauf los. Wenn zum Beispiel in der Diskothek Tiffany, die ist ja gegenüber dem Krankenhaus Bietigheim, die gibt es nicht mehr, da an der Kurve Stuttgarter Straße, wenn da jetzt irgendwie Künstler angekündigt waren per Plakat, bin ich dann halt an dem Tag hin und habe dann gefragt, also kurz vor der Öffnung, den Inhaber, und er sagt, ja, wir fragen den mal an. Oder ich habe zum Beispiel, dann da war der Roberto Blanco angesagt in der Diskothek Tiffany, dann dachte ich, ja okay, der wohnt wahrscheinlich in Stuttgart im Steigerberg Hotel, habe dann dort mit meiner mechanischen Schreibmaschine noch geschrieben mit Pauspapier, wir hatten keinen Briefkopf und gar nichts, erst heute Abend in der Diskothek Tiffany, ob ich mit ihm ein Interview machen könnte. Und habe dann das halt ein, zwei Tage vorher losgeschickt, meine Telefonnummer angegeben und dann hat Roberto Blanco angerufen, ich war dann ganz baff, sagt er, ja, das geht klar, ich komme heute Abend eine halbe Stunde früher, sind Sie auch da. Und dann kam der wirklich früher und dann der Geschäftsführer von der Diskothek, der Hiller, der war natürlich total begeistert und der Herr Blanco hat dann gesagt, also wir brauchen jetzt einen Raum, wo der Herr Reiter und ich alleine sind, wegen der Aufzeichnung. Und schon hat sich die nächste Tür geöffnet, der Herr Hiller, wenn dann irgendwelche andere Gäste kamen, der hat uns immer eingeladen. Und hat dann gesagt, also und hat uns unterstützt. Also ich bin immer den Weg gegangen direkt und es hat würde ich sagen, bei 98% hat es wirklich geklappt in Heilbronn, in der Harmonie. Bin ich hin, habe gewusst, heute ist der Jürgen von der Lippe dort, war dann am Künstlereingang, habe dann gefragt, Krankenhaus und vom Klinikum und der Klinikenradio und dann steht der Dame zu dem Jürgen von der Lippe hin, kam die Antwort, ja, nach der Vorstellen können Sie gerne zu uns kommen.
98%, das ist also keine schlechte Quote, würde ich sagen.
Nein.
Gab es Enttäuschungen auch derart, wo das dann eben nicht geklappt hat? Das müssten dann die letzten 2% sein, nehme ich an.
Es gab, ja, vielleicht sind es sogar noch weniger als 1%. Es gab Enttäuschungen, ich kann es jetzt auch ruhig nennen. Das war, wir hatten so einen Künstlerausweis für die Schwarmlandhalle in Fellbach und da war die Nana Muscuri auf Tournee und wir waren dann sogar dort während dem Soundcheck, ja, also die hat ausgesehen so wie eine Putzfrau mit Kopftuch, da konnten wir drin sitzen, war gar kein Problem. Dann haben wir angefragt und hinten im Künstlerbereich hat es geheißen, ja, sie gibt uns eins in der Pause. In der Pause sind wir dann wieder nach hinten. Frau Buskur gibt Ihnen ein Interview nach dem Konzert, ja. Und vor dem Konzert von der Garderobe zum Weg zur Bühne durfte kein Mensch stehen, wurden dann alle weggejagt. Dann sind wir nach der Vorstellung wieder hin und dann hat dann der Manager auch so rumgedruckst, ja, und dann hat ein Kollege gesagt, der dabei war und der weiße Rosen dabei hatte, dessen Vater hatte ein Blumengeschäft in Nordheim, hat dann zu dem gesagt, also wissen Sie was, sagen Sie Frau Muscuri einen schönen Gruß, wenn sie nicht will, hat sich erledigt, wir verteilen die Rosen im Krankenhaus und sind dann abgezogen und wir haben uns dann die Freiheit nehmen können und haben dann diese Nana Muscuri ein halbes Jahr lang auf die schwarze Liste gesetzt. Wir haben es ein halbes Jahr lang nicht gespielt und haben das auch in der Sendung immer wieder erwähnt, dass die Leute auch wissen, was dann das teilweise für Menschen sind. Und der zweite, wo so in Erinnerung geblieben ist, ist der Howard Carbondale, der hat beim Bietigheimer Pferdemarkt ist er aufgetreten als Stargast. Wir waren dort in der Garderobe drin, hatten unser Tonband aufgebaut und er hat es dann einfach links liegen lassen. Und den haben wir auch auf die schwarze Liste gesetzt.
Bis auf diese Ausnahmen kamen Sie eben dann noch immer wieder zu den Künstlern persönlich, konnten mit ihnen sprechen und das Interview auch entsprechend aufzeichnen. Und ich denke, da werden sicherlich viele positive Erinnerungen auch mit verbunden sein. Wenn Sie das mal überschlagen müssten, ist das überhaupt möglich? Könnten Sie sagen, wie viele Interviews Sie insgesamt im Laufe dieser 30 Jahre, 31 Jahre genau, geführt haben?
Ja, also es waren sicherlich über 450 Interviews.
450?
Mit manchen Künstlern auch öfters. Also ich kann jetzt mal ein paar Stichworte, habe ich ein paar positive Erinnerungen sagen, wenn es okay ist.
Gerne, gerne.
Okay, also ich bin ja immer spontan direkt, nicht übers Management, gar nicht. Die Inge Meisel war auf Tournee in Fellbach in der Schwanlandhalle, ich bin da hingefahren und wir hatten, wie gesagt, so einen Ausweis, so einen Personaleingang, sind dann rein und dann ist die Frau Meisel mir entgegengekommen, ja, was wollen Sie hier? Dann habe ich gesagt, ich bin der Reidinger vom Krankenhausrundfunk Bietigheim, wollte wegen dem Interview fragen, ja, sind Sie angemeldet? Dann habe ich gesagt, nein, ja, da haben Sie aber heute Pech. Dann habe ich gedacht, naja, okay, haben Sie morgen Abend Zeit? Dann sage ich, ja. Also, dann hat sie ihre Managerin gerufen, sag bitte durch, um 18 Uhr, wir müssen morgen im Bus früher fahren zum Hotel in die Schwanlandhalle, morgen kommt der Reidinger, macht mit ihr ein Interview. Dann war die Frau Meisel da, ich habe sie dann interviewt, so 20 Minuten, und dann hat sie es eben auf die Uhr gezeigt, dann sagt sie, jetzt müssen Sie aber langsam aufhören, habe ich, jetzt werde ich langsam nervös, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, also vielen Dank für die paar Minuten, die Sie Zeit hatten. Und dann sagt sie, paar Minuten, sagt der Kerl, das war eine halbe Stunde. Das habe ich heute noch also auf Kassette. Und dann hat sie gesagt, wenn sie mal in der Nähe ist, soll ich sie ansprechen, dann macht sie aktiv mit. Also das erste Interview war im März 1979. Dann dachte ich, was wollt sie jetzt mir damit sagen? Und dann 10 Jahre später habe ich mitbekommen, sie spielt in der Komödie Merkwarte in Stuttgart 3 Monate Theater, also 1989, ja. Dann ist mir im inneren Kampf, soll ich sie jetzt an ihr Versprechen erinnern oder nicht? Habe ich gedacht, okay, ich erinnere sie und habe dann geschrieben an den Intendanten vom Merkwarte-Theater, er soll bitte den beigefügten Brief weiterleiten an die Frau Meisel, weil ich ja nicht wusste, wo sie wohnt. Und ich habe beim Amt für Umweltschutz gearbeitet früher. Und auf einmal kam ich vom Außendienst zurück und am Telefon Meisel. In dem Moment denkt man natürlich nicht an die Frau Inge Meisel. Und dann sagt sie, ja, Herr Reidinger, Sie haben mich angeschrieben. Ja, ich halte mein Versprechen ein. Wir haben dann 5, 6 Mal telefoniert. Damals war das schon 83. Da sagt sie zu ihrer Sohn, am Samstagnachmittagssendung kann ich nicht kommen, weil ich abends Vorstellung habe. Jetzt müssen wir einen Weg finden, wenn ich zu Ihnen ins Krankenhaus kommen kann. Und dann haben wir einen Weg gefunden. Dann war sie also am 10. Dezember 89, haben wir eine Live-Sendung gemacht aus dem Konferenzraum, wo jetzt das Studio ist. Der war damals nur ein reiner Konferenzraum. Dann konnten alle gehfähigen Patienten runterkommen. Und ich habe sie dann mit Kollegen abgeholt in Stuttgart im Hotel Ketterer. Standen sie da mit ihrem Hut, mit der Tasche. Und also richtig, zack, zack. Und dann habe ich da hinten reingesetzt bei ihr. Aber was machen Sie mit Ihren langen Beinen hinten, Herr Reidinger? Da sage ich, dass Sie nicht so alleine sind. Ach was, gehen Sie doch nach vorne. Dann bin ich nach vorne hin. Und dann hat sie uns die ganze Zeit auch gefragt, wie heißt der Oberbürgermeister, welche Partei hat er? Dürfen wirklich alle Patienten kommen oder nur eine Elite und so. Und dann kam sie an im Krankenhaus, ist dann ausgestiegen, es war Dezember, war ja kalt. Und da war so ein Stein am Anfang, wo dann das Regenwasser drauf getropft ist. Und dann stand da so ein Patient im Bademantel und die Meisel stieg aus. Und der guckte sie so an und dachte sie wahrscheinlich, die kenne ich irgendwoher. Und sie sagte zu ihm, ja junger Mann, wenn Sie hier im Kalten stehen, dann wären Sie ja überhaupt nicht gesund. Ja, also das ist zum Beispiel ein schönes Erlebnis und vielleicht noch ein anderes. Von vielen. Andy Borg ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff noch, ja?
Ja, ja.
Den hatte ich 1983 im Mai interviewt in der Diskothek Tiffany gegenüber vom Krankenhaus, wo ich vorhin schon erwähnte. Ganz, ganz normaler, ganz netter Typ. 6 Wochen später bin ich im Bräuningerland, hier in Ludwigsburg Nord, beim Elektroziegler, habe nach CDs geschaut. Auf einmal stuft mich nebendran einer. Warst du an die Burg? Na, was machst denn du da? Also 6 Wochen später habe ich gesagt, ja, ich schaue nach CDs. Dann sage ich, was machst du? Nee, ich habe damals noch gesehen, was machen Sie da? Ja, ich habe heute Abend einen Auftritt im Baccarat, das ist eine Diskothek gewesen, auch in Bräuningerland. Auch im selben Jahr. Dann bin ich war die Bundesgartenschau in München. Bin ich mit einem Freund nach München gefahren, hat der Bayerische Rundfunk eine Fernsehsendung aufgezeichnet. Morgens bei den Proben, Dann war auch der Andi Borg dabei. Nach einem Weilchen guckte es rum, dann schaut er mich an, sagt er, aber wir kennen uns. Na, hat er mich so hergewunken, habe ich gesagt, ja, Krankenhaus von Bietigheim. Dann war ich im selben Jahr in der Funkausstellung in Berlin, 83 im Sommer, beim ICT-Zentrum, wir laufen über den Weg, der Andi Borg, da sagt er, aber jetzt bin ich blass. Wenn wir uns nächstes Mal sehen, dann trinken wir aber einen Sekt zusammen.
Das kann in ja einem aber eigentlich... Jahr,
also 3-4 Mal gesehen und 2004 habe ich ihn interviewt im Forum in Ludwigsburg, hat er moderiert und dann habe ich ihm das erzählt, dass wir uns ein paar Mal gesehen haben und dann hat er gesagt, das finde ich jetzt aber toll, aber jetzt wartest du aber nicht nochmal 20 Jahre, lass dich aber mal früher sehen, ja, also ganz nett und dann sieht man halt, dass es Menschen sind wie du und ich, also die meisten, ja.
Kann man da noch von Zufall sprechen, wenn Sie den Andi Borg so oft getroffen haben? Da muss doch irgendwas vorbestimmt gewesen sein, oder?
Ja, ich weiß auch nicht. Aber es war wirklich reiner Zufall, ja.
Sie haben es eben schon so schön formuliert, eine Erkenntnis aus all diesen Gesprächen, diesen 450 Interviews, die Sie geführt haben. Würden Sie wirklich unterschreiben, dass im Großen und Ganzen, abzüglich weniger Ausnahmen, diese Künstlerpersönlichkeiten auf der Bühne zwar vielleicht eine gewisse Attitüde an sich haben, aber eben doch letzten Endes im persönlichen Umgang offen sind, wie alle anderen es auch im besten Fall sein sollten, wie die normalen Menschen in Anführungszeichen, die wir auch sind?
Ja, würde ich unterschreiben. Ich kann also meine Erfahrung sagen, das sind Menschen wie du und ich und die Künstler, die sich Starallüren leisten könnten aufgrund ihrer Leistung, ja, oder ihres Bekanntheitsgrades, die haben überhaupt keine, die sind ganz normal, in Anführungszeichen, ja. Und andere, so Alltagsfliegen, die meinen, weiß Gott, wer sie wären, die versuchen, da Allüren an den Tag zu legen. Also das sind Menschen wie du und ich. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, wahrscheinlich wussten die zum einen A, dass wir ein soziales Radio sind, weil wir haben gesagt, wir machen das ehrenamtlich, und B, dass wir keine Yellow Press Fragen oder so stellten, ja. Und insofern sind die auch wahrscheinlich uns gegenüber positiv gesinnt gewesen, ja. Also ich habe dann die Inge Meisel auch hinterher nochmal zweimal in Bietigheim interviewt, als sie auf Tournee war. Die hat sich jedes Mal irgendwie daran erinnert. Oder zum Beispiel der Udo Jürgens war in Heilbronn in der Harmonie, wir sind dahin, auf Künstlereingang hinten hat sein Manager gesagt, ja, der Udo Jürgens macht es, aber erst, wenn dieses Konzert vorbei ist, erst nach den Zugaben, das kann 22:30 werden. Dann haben wir gesagt, ja, ist kein Problem, ich war mit einer Kollegin dabei vom Krankenhausradio. Dann sagt er, habt ihr schon Karten, wollt ihr rein? Dann haben wir gesagt, wir haben keine Karten. Und dann sind wir in der dritten Reihe gesessen, ja, in dem Konzert, und dann das Konzert vorbei, und dann Zugabe der Udo im weißen Bademantel, wie bekannt, und dann sind wir dann wieder hinten nach rein, in dem Künstlerbereich, und dann sagte der Manager, also, jetzt läuft er geradeaus durch, und die letzte vier links dürft ihr nicht reingucken, da duscht der Udo Jürgens, und er kommt dann gleich zu euch, und dann war es 10 Minuten nach Mitternacht, nach einem Konzert mit Zugaben, war es dem Udo Jürgens wichtig, dass er mit uns ein Interview führt. Und er sagte, wenn Sie in ein anderer Sender gewesen wären, mit dem hätte ich es nicht gemacht. Und ich weiß, was Sie leisten, und ich kann Sie nur unterstützen.
Das sind doch tolle Erfahrungen. Und ein ähnlich großer wie Udo Jürgens war auch Peter Alexander, also einer der größten und begnadetsten Showmaster und Entertainer unter diesem Himmel. Und im Vorfeld, im Vorgespräch zu dieser Sendung, zu diesem Interview, haben Sie mir erzählt, dass Sie auch mit ihm eine längere Geschichte verbindet, die immer wieder hin und her ging. Und die möchte ich Sie bitten, uns noch zu erzählen.
Ja, Sie haben ein gutes Stichwort, das werde ich auch nie vergessen. Wie Sie sagen, Peter Alexander, an sich einer der größten oder der größte Unterhalter, Schauspieler, Sänger, Comedian, und also wirklich top. Der hat ja Einschaltquoten gehabt von, ich weiß nicht, den Prozentsatz, weiß ich nicht, aber da waren 28, 29 Millionen, das waren Straßenfeger, mit Peter Alexander präsentiert, die Spezialitäten und andere Dinge. Und der war auf Tournee, und ich hatte ja quasi ein starkes Jahr Radio gemacht, und das war am 21. Oktober 1979, war er in Böblingen angekündigt. Und dann hatte ich die Idee, wenn man den interviewen könnte im Exklusivinterview, das wäre wirklich top. Und ich hatte auch irgendwie innerlich gar keine Probleme, dass ich dachte, das traue ich mich nicht so, weil ich einfach den dachte, wenn der so ist wie im Fernsehen, dann ist er total menschlich, also brauche ich jetzt keine inneren Ängste und so haben. Habe ich noch einen Kollegen gefragt, der damals mitgemacht hat, und seine Frau, und dann sind wir nach Böblingen gefahren, auch unangemeldet. Wir hatten allerdings an irgendeine Stadt geschrieben, wo er 3-4 Tage vorher war, und gebeten, die Halle, dass er den Brief an ihn übergibt. sind in Böblingen angekommen, in der Sporthalle, die es jetzt leider auch nicht mehr gibt, die wurde abgerissen. Und der hat übrigens 1972 auch die Gruppe Queen gespielt, die, auch ja eine bekannte Gruppe, ja, der war also auch in Böblingen, früher Kollege, der war sogar bei denen. Also wir sind da hinten hingefahren und dann war der Konzertdirektor Russ, damals ein junger Konzertdirektor noch, heute gibt es ihn ja auch noch, damals blond. Was wollt ihr? Und dann haben gesagt, wir warten auf Peter Alexander. Ah, Sie brauchen gar nicht zu warten, der gibt Ihnen kein Interview. Und hat er so ganz, ganz frech gegrinst, ja, oder wir haben dann trotzdem gewartet. Peter Alexander ist also hergefahren, mit seinem Chauffeur ist dann ausgestiegen, grüner Lodenmantel, grüner Hut, Goldrandbrille. Seine Frau Hilde auch ausgestiegen. Der Peter Alexander hat gerade einen Fuß draußen gehabt und der Erich Reidinger ist dann hingegangen. Hallo, Herr Alexander, mein Name ist Reidinger, ich bin vom Krankenhaus von Biedigheim und wollte fragen, ob Sie für uns ein Interview geben. Dann hat er auf die Uhr geschaut, sagte, na Kinder, wie sagt es mir denn nicht geschrieben? Dann habe ich gesagt, Alexander, wir haben ihn geschrieben, aber wenn Sie alle jeden Tag woanders sind, dann kommt die Post wahrscheinlich nicht richtig an. Er sagt, jetzt müssen wir erst mal einen Soundcheck machen. Dann ist er ausgestiegen, seine Frau, nochmal ein Mitarbeiter, und ist in die Halle rein. Wir haben außen gewartet und der Konzertdirektor Russ hat uns sozusagen so in dem Sinne angeguckt, ja, ich habe es euch gesagt, ihr braucht gar nicht zu warten. So, was haben wir drei gemacht? Wir haben halt trotzdem gewartet. So nach 8 bis 10 Minuten kam ein Mitarbeiter von Peter Alexander raus, sagt, seid ihr vom Krankenhaus und von Biedigheim? Ja, Herr Alexander lässt bitten. So, und dann sind wir frech grinsend an dem Konzert der Russ vorbei und haben quasi gesagt, so siehste, wir haben doch eigentlich recht bekommen. Das war dann so um 17 Uhr. Das war eine normale Umkleidekabine, die es in so Sporthallen halt ist. Hat er gefragt, was wir so machen, ob wir es ehrenamtlich machen, wie oft wir das machen, wie viele Leute da zuhören. Seine Frau Hilde hat sich bei uns entschuldigt, schaut mich bitte nicht so an, ich habe keine Zeit zum Friseur zu gehen. Und sagt er, also bevor wir loslegen, habt ihr Karten, wollt ihr ins Konzert? Und dann haben wir gesagt, ja klar, gerne. Hilde, besorg mal 3 Karten für die Leute. Dann haben wir in der zweiten oder dritten Reihe Karten gekriegt. Dann hat er Interview gegeben. Völlig normal, ohne Stadion, also ganz normal, so wie es im Fernsehen auch gibt, ja. Und dann sagte er, also ich habe aber jetzt eine Bitte an euch. Ihr sollt bitte, wenn das Konzert vorbeigegangen ist und die Autogrammstunde, dann kommt einfach bitte bei meiner Garderobe vorbei. Und dann dachten wir, oje, was soll ich denn da in der Garderobe dann machen? Ja? Wir waren natürlich total happy, sind dann raus in die Konzertsaal, also Sporthalle, zweite, dritte Reihe, toller Platz. War ein tolles Konzert mit riesigen Orchester und Zugabe. Und dann ist Peter Alexander noch nach ein paar Minuten rausgekommen, hat sich an den Tisch gesetzt und hat dann mit einer Eselsgeduld Autogramme gegeben. Damals gab es ja noch keine Handys und gar nichts. Das heißt, die Leute hatten ein Fotoapparat dabei. Herr Alexander, können wir ein Foto machen? Dann ist er aufgestanden, Arm umgelegt, ja, und Autogramme für wen? Und dann signiert. Und dann standen wir drei daneben, kam dann letztlich dann vorbei. Es war dann so um kurz vor 12 Mitternacht. Sagt er, seht ihr, das ist jetzt jeden Tag der Tagesabschluss. Und das brauche ich. Ich weiß, dass ich was Gutes für die Menschen tue. Ich brauche dieses Feedback. Und jetzt kommt ihr mit in die Garderobe. So, mir natürlich total angespannt. Sind wir mit in die Garderobe. So, ich habe jetzt etwa 15 Blumensträuße bekommen während dem Konzert. Ich würde euch die alle schenken mit der Bitte, die an eure kranken Zuhörerinnen und Zuhörer zu übergeben und einen lieben Gruß von Peter Alexander zu übermitteln. Und dann haben die an einem Tag verteilt im Krankenhaus Biedigheim.
Das ist eine tolle Geschichte und ich bin immer wieder begeistert, wenn ich die höre, weil sie eben wieder unterstreicht und zeigt, dass eben das, was Sie gerade gesagt haben, wirklich stimmt und wahr ist. Dass eben all diese Prominenten und Künstler letzten Endes Menschen sind wie du und ich und dass sie auch sich genauso geben im normalen Leben, im Alltag.
Ja. Und wir hatten dann, weil wir so baff waren, das war ein Erlebnis, was keiner von uns drei vergessen hat. Und der eine, der dabei war, sein Vater hatte einen Blumenladen. Wir haben dann von Peter Alexander auch seine Privatadresse bekommen von seiner Villa in der Schweiz. Und dann hat der Kollege veranlasst, dass er einen Blumenstrauß per Flyerop bekommen hat. Und dann haben wir uns nochmal bedankt für das Interview und für die Konzertkarten. Und das wird nie vergessen werden. Und dann hat er sich bedankt per Karte und hat uns auch nochmal alles Gute gewünscht. Und ihr, Peter Alexander, die Karte habe ich also heute noch.
Und das war dann letzten Endes wirklich das Ende der Geschichte, aber die an sich ist sehr umfangreich und auch wirklich erzählenswert. Also ich bin, finde das ganz toll, weil es eben zeigt auch, was Klinikenradio letzten Endes kann.
Ja, auf alle Fälle. Und die, wie gesagt, also ich glaube halt, dass Sie natürlich auch wissen, dass wir ein soziales Radio sind und dass wir halt keine so Yellow-Press-Fragen stellen. Und vielleicht noch abschließend zu dem Interviewpartner, vielleicht noch ein Erlebnis. Ich weiß nicht, kennen Sie noch den Hans-Joachim Kulenkampff?
Einer der großen Showmaster, auch in der Riege von Peter Alexander, ja.
Ja, genau, einer wird gewinnen. Wie gesagt, der hat ja grundsätzlich immer überzogen, da kann der Gottschalk, der Thomas gar nicht mithalten. Und der hat auch zwischen 28 und 30 Millionen Zuseher gehabt. Und der war natürlich doch eine große Persönlichkeit. Und der war dann auf Tournee 96 in Bietigheim mit des Teufels General, ein Personenstück. Und ich dachte, ja, den würde ich gerne interviewen, aber da habe ich dann doch irgendwie Schiss gehabt vor dem, weil der war irgendwie so eine richtige Persönlichkeit. Ah, denke ich, gehe ich jetzt hin, gehe ich nicht hin, da denke ich, wie gesagt, es war 96. Da denke ich, ach, ich gehe doch irgendwie hin, weil weiß Gott, ob der nochmal die Gegend kommt. Und wir haben ja von der Stadt auch so einen Ausweis, ob man dann ins Grundzentrum, auch im Künstlerbereich reinkam. Da war aber schon, ich bin dann erst in der Pause hingekommen. Ich wusste nicht, dass Pause, ich bin dann halt rein. Und in dem Moment ist Pause und der Kulenkampff tritt also mit Kostüm auf von der Bühne runter und läuft mir quasi vor mir her und dann sagt er, junger Mann, wo wollen Sie denn hin? Und war da erst ganz wasser, ja, mein Name ist Reidinger vom Klinikenrat, ich wollte bei Ihnen anfangen wegen einem Interview in unserer Rubrik Exklusiv Interview. Ja klar, das machen wir. Das heißt, sagen Sie mir dann, wenn Sie Zeit haben. Ja, jetzt habe ich Zeit. Hab ich gesagt, Sie haben doch aber Pause. Ja, das ist jetzt kein Problem. Sie müssen mir nur eines gestatten, ich darf während dem Interview nebenher ein paar Kekse essen. Kommen Sie mit, Herr Reidinger. Und dann sind wir in der Garderobe. Auch völlig normal, ganz normal gesprochen, also einwandfrei. Und dann habe ich immer die Frage gestellt, was halten Sie von der Idee Klinikenradio? Und dann hat er gesagt, Herr Kulenkampff, ja, das finde ich ja ganz toll, Sie sind ja ein soziales Radio. Und ich glaube, das war 96, es gab 10 Jahre Privatsender. Sagt er, schauen Sie mal an, vor 10 Jahren sind die Privatsender angetreten. Man hat gesagt, Vielfalt des Programms, Qualität des Programms, also bildlich gesprochen, ein Nobelrestaurant. Schauen Sie jetzt nach 10 Jahren, Herr Reidinger, meine Damen und Herren, die Sie uns jetzt zuhören, was aus den Privatsendern geworden ist. Werbung, 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 unterstes Niveau. Bildlich gesprochen reist nicht mal mehr zu einer Frittenbude am Bahnhof. Denke ich, hoppla. Was ihr macht, finde ich toll. Dann hat er Genesungsgrüße und so weiter drauf gesprochen. Ich habe dann Pause-Schalter gedrückt. Das war Ende November. Und dann habe ich gesagt, Herr Kulenkampff, wir haben im Dezember eine Weihnachtssondersendung. Können Sie da einen Weihnachtsgruß drauf sprechen für die Damen und Herren, die im Krankenhaus sind? Nein, hat er dann gesagt, jetzt reicht's aber. Ich brauche auch noch Pause, ja. Das ist auch so laut geworden. Da dachte ich, oh, entschuldigen Sie bitte, Herr Kulenkampff, entschuldigen Sie bitte. Nee, nee, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. An Ihrer Stelle hätte ich das auch probiert.
Wirklich tolle Geschichten, Wahnsinn. Aber ich muss sagen, apropos Überziehen und Kulenkampff, Samstagabend, ich glaube, Ähnliches blüht uns heute auch, weil es eben wieder, es wird klar, 44 Jahre Klinikgarde sind so schnell nicht erzählt und da ist in der Zwischenzeit doch einiges passiert. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam allmählich auf die Zielgerade einbiegen und noch einmal das große Ganze in den Blick nehmen, nämlich die Entwicklung im Laufe dieser 4 Jahrzehnte, die es ja letzten Endes dann doch geworden sind und wir hoffen natürlich alle, dass es weitergehen möge. Wenn Sie sagen, oder wenn Sie noch einmal in den Blick nehmen, die technische Entwicklung im Laufe dieser 4 Jahrzehnte, was würden Sie sagen, hat das Radiomachen am meisten verändert? Die Einführung der CD oder doch irgendwie die Einführung, die Erfindung eines anderen technischen Instruments?
Also ich würde sagen, der ganze digitale Bereich hat's unwahrscheinlich verändert, ja. Also es ist ja dann vieles einfacher geworden, ja. Also wir haben natürlich auch parallel dazu natürlich uns auch technisch verändert, haben Sie vielleicht im Laufe der Zeit auch schon ein bisschen mitbekommen. Es gab ja dann mal aus diesem Schrank, wo wir da früher so Sachen immer aufgebaut haben, gab es dann so ein Fahrbahn-Regiewagen, die erste Generation, dann gab es eine zweite Generation, ich weiß nicht, ob es den jetzt noch gibt. Dann haben wir auch wieder nachgebohrt mit dem eigenen Studio. Wir waren dann, glaube ich, über 10 Jahre im Untergeschoss im Personalwohnheim 1, in dem Quergebäude auf der Westseite unten drin. Dann haben wir wieder darauf gedrängt, es ist aber wichtig, dass wir ins Krankenhaus kommen, dass wir die Verbindung haben, dass der Patient, wenn er gehfähig ist, auch zu unserem Studio kommen kann. Und dann haben wir ja endlich durchgesetzt, dank dem Herrn Oberbürgermeister List und dem technischen Leiter, dass wir jetzt ein Studio bekommen haben, wo Sie jetzt ja auch noch sind. und auch mit der ganz modernen technischen Ausstattung. Sie haben jetzt, glaube ich, schon wieder neuere Geräte bekommen. Und das war natürlich für die Macher irgendwie dann natürlich am einfach. Aber viele mussten sich auch einarbeiten. Wir hatten aber, wie gesagt, zum Glück unseren Volker Buchwald, der das absolut top gemacht hat. Das ist jetzt im Bereich die Entwicklung von der Technik her.
Das heißt, Sie haben es eben angesprochen, Volker Buchwald, der Name ist gefallen. Er hat quasi die Mitglieder, die damaligen Ehrenamtlichen, an die Hand genommen und in die ganze Technik eingewiesen, kann man das so sagen?
Ja, genau.
War das auch dringend notwendig? Gab es denn auch immer Skepsis, bevor wieder ein weiterer Schritt gewagt wurde und es dann wieder hieß, es gibt neue Technik? War das teilweise etwas schwer, an die Mitglieder, an die Kollegen heranzubringen?
Nein, das muss ich eigentlich sagen, nach meinem, was ich so beobachtet habe, eigentlich nicht. Wir waren froh um neue Technik. Und da hat sich ja ein oder andere am Anfang nicht da gleich herangetraut, aber der Volker hat es immer sehr behutsam gemacht. Wir hatten ja auch mal so gewisse Trockensendungen mit Übungen gefahren, ja. Wir hatten ja früher immer noch den Luxus, ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist, dass immer zwei Personen im Studio waren, also einer, der nur Technik gemacht hat oder das späte auch dann ein bisschen Technik und Moderation, je nachdem, wie man sich verstanden hat. Und einer hatte ja den Luxus dann quasi die Sendung vorzubereiten und nur Moderation machen zu dürfen. Also diese grundsätzliche Skepsis, die war eigentlich nicht vorhanden, aber das hat der Volker Buchwald, wie gesagt, sehr behutsam gemacht und dann haben sich auch Leute rangetraut, die am Anfang dachten, oh, das schaffe ich aber nicht.
Also ich muss dazu sagen, den Luxus leisten wir uns heute noch. In der Regel sind auch heute beim Heligradio pro Sendung immer zwei Kollegen eingeteilt, die dann eben sich abwechseln können oder eben auch einander bereichern können. Der eine macht die Technik, der andere die Moderation oder es wird eben in Doppelmoderation gearbeitet.
Ja, das finde ich gut. Gerade das Stichwort Doppelmoderation, das fand ich immer sehr belebend. Aber wichtig war halt bei der Doppelmoderation, man musste sich sozusagen mit dem anderen vis-à-vis der Glasscheibe, musste man irgendwie so einen gleichen Level finden, wo man dann wusste, aha, mit dem kann man irgendwie spontan was machen oder so.
Ja, also das erfordert auf jeden Fall eine gute Chemie zwischen den Moderatoren, würde ich auch sagen.
Ja, genau.
Also da muss es dann schon passen, dass man eben die Bälle einander zuspielen kann, damit dann die Doppelmoderation auch wirklich so fruchtbar ist und eben so belebend, wie Sie es gerade angesprochen haben.
Ja.
Ich denke, da haben wir im Laufe der Jahre ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, wobei Sie ja wirklich eine Menge mehr Jahre hier verbracht haben als ich bisher.
Ja.
Jetzt schauen wir doch einmal auf die Entwicklung des Senders an sich. Wir hatten jetzt die Technik angesprochen. 1999, da gab es, würde ich sagen, einen sehr einschneidenden Punkt. Einschneidend aber im positiven Sinne, würde ich jetzt im Rückblick drauf sagen. Ich war nicht dabei, aber Sie waren dabei. Es gab die Fusion des Krankenhausfunks Bietigheim und des Krankenhausfunks Ludwigsburg. Und seither trägt eben das Klinikradio diesen Zusatz Bietigheim Ludwigsburg. Wie wichtig war dieser Schritt, war es wichtig, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir gehen jetzt zusammen? Und wie kam es überhaupt dazu?
Also, ich frage mich erstmal an, wie es dazu kam. Also, wir wussten natürlich, dass es in Bietigheim auch sowas Ähnliches, sage ich jetzt mal, wie ein Krankenhausfunk gab. Wir haben auch erfahren, und haben auch dann Kontakt bekommen, dort mussten es Krankenpflegeschülerinnen und Schüler machen. Und ich betonte bewusst machen. Ich sage jetzt auch keine Namen. Die damalige Pflegedienstleitung, die ziemlich strenge, die hat sozusagen die Leute quasi vergattert. Wenn sie es nicht machen, dann kann sich das eventuell in die Beurteilung einfließen lassen. Also so durch die Blume gesagt, ja. Also sie waren mehr oder weniger gezwungen, das machen zu müssen, Pflegeschülerinnen und Schüler. Im Krankenhaus Bietigheim war es von vornherein so, dass wir alle beruflich nichts mit dem Krankenhaus zu tun haben sollten, sondern wirklich ehrenamtlich. Das war die politische Vorgabe vom Oberbürgermeister List. Und wir haben dann auch mal Sendungen besucht, ohne dass es die dortige Pflegedirektorin wusste, in Ludwigsburg, also eine Live-Sendung, die natürlich technisch lange nicht so gut ausgestattet waren wie wir, aber man hat nach einer halben Stunde sofort gemerkt, da ist ein Zwang dahinter. Und das merken natürlich dann auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. So. Und dann war es jetzt so, dass die Pflegedienstleitung hat gewechselt, dann kam die Pflegedirektorin Frau Brigitte Plieger, die auch zu den Top-Unterstützern gehörte, die ist auch schon in Pension. Und die hat dann quasi mehr oder weniger gesagt, weil die natürlich uns kannte, wir haben ja die auch ein paar Mal bei uns eingeladen, die war ja auch Pflegedirektorin für Bietigheim. Es gab ja dann die Fusion, also auch gewisse Einsparungsmaßnahmen. Und dann hat die natürlich gesehen, wie engagiert wir sind, ja. Wir haben die auch ein paar Mal interviewt und so. Und einmal im Jahr ist man früher mal zum Essen eingeladen worden. Und die haben natürlich auch gesehen, wie hartnäckig die Leute sein können, unter anderem auch der Herr Reidinger. Wenn man wieder fordert, das wollen wir, aber das hat der gefallen. Und dann hat die quasi gesagt, Mensch, überlegt doch mal, was könnt ihr nicht ein gemeinsames Radio machen? Also andersrum gesagt, die wollten sozusagen die Qualität von uns auch nach Ludwigsburg bringen.
Jetzt waren also zwei Radios zusammengekommen, kann man schon sagen, die dann
Ja.
zueinander fanden, letzten Endes.
Ja, genau. Und dann haben wir überlegt, wie macht man es und so, und haben dann auch mit ihnen Besprechungen gemacht, mit den Kollegen und Kolleginnen. Wie gesagt, die waren alle im Pflegebereich, teilweise in der Ausbildung. Und dann haben wir auch so Sendungen und so gefahren, teilweise auch gemeinsam und so. Und dann sind aber die alle so nach und nach abgesprungen, die Kollegen aus Ludwigsburg, weil sie natürlich teilweise Prüfungen hatten oder weil sie eigentlich endlich auch sich befreien konnten von dem sozusagen von dem Druck. Also es ist dann quasi leider gar nicht mehr übrig geblieben.
Und das ist in den meisten Fällen letzten Endes eben so, wenn dann zwei Dinge sich zusammentun, um etwas Neues entstehen zu lassen, dann gibt es leider immer wieder einige, die dabei auf der Strecke bleiben, um es so dramatisch zu sagen.
Ja.
Sie haben eben schon angesprochen, es musste auch teilweise vieles erkämpft werden. Also das Herzblut war auf jeden Fall dabei und in vielen Situationen auch wichtiger Begleiter und ausschlaggebender Punkt, dass eben manches erreicht wurde. Sie hatten
Ja.
eben von der einen Unterstützerinnen gesprochen, die eben grundsätzlich dabei war, aber eben auch gesagt hat, sie finde das gut, dass da mit Nachdruck für gearbeitet und gekämpft wurde,
Ja,
letzten
das war die,
Endes.
wie gesagt, Pflegedirektorin Frau Brigitte Plieger.
Genau, der Name war mir jetzt so schnell nicht mehr eingefallen,
Ja.
aber danke, dass Sie ihn nochmal erwähnt haben. Sie hatten also jetzt zwei Vereine, die, oder zwei Radios, Vereine waren es damals noch nicht, glaube ich,
Nee.
die zusammengekommen waren und darunter tauschte man sich natürlich aus. Es gab also etwas, das zusammenkam, gab es aber dann über diese Grenzen des eigenen Klinikradios hinaus auch einen Austausch, einen Ideenwechsel mit anderen Klinikradios? Denn die Idee des, das Phänomen Klinikradio an sich war ja schon 77 nicht ganz neu.
Ja, genau. Also der Kollege, der mit mir gleichzeitig angefangen hat, wo dann quasi Donnerstag sich immer abgewechselt hat, das war der Herr Werner Wilde. Das war ein älterer Kollege, der hatte hier, also damals schon älter, der hatte hier so ein Versicherungsbüro in der Stuttgarter Straße. Und der ist nachdem er in Rente war, ist nach Hamburg-Hollenstedt hochgezogen, weil seine Frau dort herstammte, und hat dort im Krankenhaus Hamburg-Altena, da gab es auch einen Krankenhausrundfunk, und hat dann dort quasi weitergemacht und hat uns dann auch mal eingeladen, da hochzukommen. Und dann hat er mal so nachgeforscht. Er sagte, ja, da gibt es noch in Bielefeld, gibt es auch einen Krankenhausfunk. Dann waren wir mal das Wochenende bei den Kollegen in Bielefeld und so. Und dann kam eigentlich bei mir die Ideen und bei der leider verstorbenen Barbara Schlobinski, auch sehr langjährige Mitarbeiterin mit sehr guten Ideen, die hat dann gesagt, du, wir können doch mal einfach so ein bundesdeutsches Treffen organisieren. Haben erstmal beim Oberbürgermeister Manfred List angefragt, ob er bereit wäre, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Und dann haben wir, glaube ich, entweder über Ostern oder über Pfingsten, das weiß ich nicht mehr genau, 1985 das erste bundesdeutsche Treffen der Krankenhausrundfunks der Bundesrepublik Deutschland organisiert, mit Themen, mit Diskussionsschwerpunkten. Wir mussten dann organisieren, natürlich, die kamen dann freitags irgendwie runter bis Pfingstmontag. Also, wo schlafen die? Wir haben dann um Kuchen gebettelt bei den Bäckereien, Kaffee, und es war dann im Berufsschulzentrum im Ehlental hinten, haben sie teilweise schlafen können, teilweise auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Und dann gab es wirklich mit Tagesordnungspunkten Themen, insbesondere natürlich, können die sich oder sollen wir uns alle zusammenschließen. Da kam ja dann auch, wie gesagt, die Privatsender waren ja schon im Anmarsch 1985, dann auch dieses terrestrische Senden und so, kann man da irgendwas initiieren. Und so ist es ja dann abgelaufen, war also ein großer Erfolg. Und natürlich das Problem, was alle Krankenhausfunks haben, Stichwort Innenwerbung. Man muss ständig in verschiedenen geeigneten Formen auf diese Einrichtung hinweisen, weil, wie gesagt, die Verweildauer kürzer wird, damit der Patient dann auch weiß, Mensch, hier gibt es ja einen besonderen Sender, der im Zweifelsfall einen Musikwunsch für mich erfüllt.
Ja.
Und das ist ein Grundproblem natürlich bei allen Funks.
Und darüber konnte man sich dann eben auch austauschen dementsprechend und man konnte gemeinsame Lösungsansätze vielleicht auch finden, wie man dagegen vorgehen kann.
Ja.
War das denn eine wirklich wertvolle Zusammenarbeit, ein wertvolles Zusammentreffen, von dem Sie sagen, davon hat das Klinikradio damals, als es eben aktuell war, wirklich profitiert?
Ja, es war, wir haben damals schon profitiert, weil wir uns wie gesagt, ausgetauscht haben, auch mit Inhalten und dergleichen. Nur sind aus diesen Initiativen, die man sich besprochen hatten, die sind dann nicht so richtig umgesetzt worden, weil es war dann vereinbar, dass ein anderer Sender das ausrichtet. Das waren, glaube ich, die Kollegen dann im Krankenhaus Hamburg-Altona. Und da hat es dann irgendwie so nicht mehr so richtig geklappt, weil das ist ein Riesenaufwand, das alles vorzubereiten. Und dann mussten wir den Hotels besorgen und so weiter. Und dann ist es irgendwie so ins Leere verlaufen. Das finde ich jetzt dann irgendwie traurig und schade. Es sind von einzelnen Leuten, die man da kennengelernt hatte, sind auch gewisse Freundschaften entstanden eine Zeit lang. Manchmal hat er es dann leider auch einschlafen lassen. Ein Kollege ist dann auch beim WDR gelandet. Und dann gab es noch Krankenhausfunk Datteln. Da waren zwei so lustige, etwas gewichtigere Personen dabei. Die haben unwahrscheinlich viel Witze und so gemacht. Also es hätte eigentlich mehr draus werden können. Aber wie gesagt, die Folge, die dann die Kollegen das gemacht haben in Hamburg-Altena, da war es dann nicht mehr so erfolgreich, leider.
Aber der Keim entsprechend, der ist übergesprungen und der wurde gesät und dementsprechend konnte auch daraus, konnten wieder neue Ideen werden, würde ich einfach mal behaupten.
Ja genau, wir sind dann aber, warum in die Ferne schweifen, wir haben dann Kontakt aufgenommen mit dem damaligen Krankenhaussender in Waiblingen, den es ja leider auch nicht mehr gibt. Da waren wir dann öfters zu Gast und Hans-Jürgen Finger, der kam dann auch öfters zu uns, der schaffte in der Personalabteilung beim SDR. Und dann haben wir auch einen früheren, ganz bekannten Moderator, Heinz Kilian, der dann auch zu uns ins Studio kam, da war er schon lange in Rente. Und da haben wir uns immer wieder ausgetauscht. Und dann war es aber so, weil einige Winde sind, kann ich ruhig an dieser Stelle auch mal sagen, das war die Erfahrung von dem Treffen auch. Die meisten Krankenhausbetreiber selber, ja, die wollen natürlich schon sich mit dem Krankenhausrundfunk schmücken. Aber sie wollen möglichst wenig dafür tun. Es fängt an mit dem Geld und sonstige Sachen. Da haben wir wirklich ein tolles Glück gehabt hier in Bietigheim. Oberbürgermeister Manfred List, technischer Leiter Walter Kunze, der jetzige technische Leiter, weiß nicht, ob es den noch gibt, den Herrn Kunz, dann die Pflegedirektorin Frau Pflieger und den Herrn Alfred Drossel, das sind die Säulen, ohne die und natürlich neben engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krankenhausrundfunk nicht so weit gekommen wäre, ja.
Herr Reidinger, wir haben jetzt im Laufe unseres Gesprächs unzählige Sachen angesprochen. Wir haben gesprochen über fehlende Unterstützung, über Unterstützung, die sehr hilfreich war in manchen Situationen und wichtigen Umbruch- und Entwicklungsphasen. Wir haben aber auch angesprochen, dass manche Dinge ins Leere gelaufen sind, nicht mehr so umgesetzt werden konnten, wie man es eigentlich vorhatte. Andere Dinge wiederum, die haben gezündet, da ist der Funke übergesprungen und die konnten sehr erfolgreich durchgeführt und umgesetzt werden. Welchen Schritt in dieser gesamten Entwicklung, wenn Sie jetzt auf Ihre Zeit beim Klinikenradio 31 Jahre zurückblicken, würden Sie als den wichtigsten bezeichnen? Was war der Punkt, an dem Sie sagen, da hat das Klinikenradio die richtige Abzweigung genommen?
Also, fangen wir jetzt mal mit dem Egoistischen an. Also das Wichtigste für mich war eigentlich die Erfahrung, die ich gemacht habe, sowohl was man selber kann, wie man Ideen verwirklichen kann und vor allen Dingen den kranken Mitmenschen, ja. Und wenn man sich dann immer wieder vorstellt, wenn man eine Sendung macht, wenn man sich einen kranken Mitmenschen im Bett vorstellt und dann quasi jetzt nur für den spricht, dann bringt man unwahrscheinlich viel rüber. Es hat mich dann immer wieder zurückgeholt auf den Boden der Wirklichkeit. Man ist zufriedener gewesen, wenn man gesund ist und gesund bleibt. Das ist der eine Punkt. Dann hat es einem in die Persönlichkeit weitergebildet, also jetzt für mich persönlich. Wenn ich mal das Krankenhausradio oder den Krankenhausrundfunk das Ganze anschaue, dann würde ich sagen, war natürlich einmal ein wichtiger Schritt, ein richtiges Studio, modernes Studio. Jetzt haben sie ja noch ein moderneres, das kenne ich jetzt nur vom Internet, von den Bildern her. Und natürlich, was jetzt auch wichtig war, was man gar nicht so richtig schätzt, war, dass wir uns damals in einen Verein umgewandelt haben, also e.V. Ja? Wir waren ja früher, am Anfang waren wir nur eine lose Personengesellschaft und dann waren wir eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, eine Arbeitsgemeinschaft und so. Und wir wussten dann gar nicht, wo waren wir in dem Gefüge Krankenhaus. Und dann mit Diskurs und so, und die GEMA kam auf uns zu, muss man auch mit der GEMA uns auseinandersetzen, weil wir gesagt haben, bei uns fließt keine müde Mark in die Privattasche. Und da habe ich dann der GEMA drohen müssen, wenn sie weiterhin so uns behandelt, dann gehe ich an die Presse. Und dann haben sie uns einen Sondertarif gegeben. Also die haben überall Leute, wenn wir eine Disco gemacht haben, haben die gewusst, sie haben in meinen Disco, die ist aber noch gar nicht angemeldet und so. Das ist nur als Ebene-Effekt. Und dann war die Frage mal beim Essen mit den Krankenhausverantwortlichen, dem langjährigen Geschäftsführer und Herrn Beckert, dass er sagt, ja, wir müssten uns jetzt mal überlegen, auch wegen Geld intern und so weiter, wie das fließt, entweder müssen wir eine Organisation, das Riesenkomplex Klinikum werden, oder wir sollten uns mal überlegen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, dass wir ein eingetragener gemeinnütziger Verein werden. Und dann haben wir noch gesagt, ich möchte nicht euer Chef werden, und hat dann so im Auge gezwinkert. Und es war dann jetzt für mich klar, also eigener Verein, gemeinnützig. Dann habe ich mich informiert, ich bin ja Verwaltungsbeamter gewesen, also durch Studiumzeit vorgeprägt, und habe dann quasi, habe mit einem Kollegen mal gesprochen, und dann haben wir quasi einen Verein gegründet mit der gemeinnützigen Satzung, haben die dann auch mit dem Amtsgericht in Besigheim abgestimmt, mussten dann zum Notar und so weiter. Wir hatten dann den Vorteil, wir konnten dann auch selber Spendenbescheinigungen ausstellen, ja, und das Krankenhaus konnte uns dann auch bestimmte Gelder zufließen lassen. Und das war, würde ich sagen, ein sehr wichtiger Schritt. Und dann natürlich auch nach draußen. Sie machen ja, glaube ich, immer noch Werbung. Kriegen Sie Werbung vom Hofmeister, wenn ich nicht täusche, oder?
Ja, wir betreiben noch Werbung auch dementsprechend, ja.
Genau,
ja.
Dann haben die natürlich gesagt, okay, das ist ein eingetragener Verein, da ist das dahinter. Dann haben wir auch so gewisse Vertragspartner gehabt.
Viele Entscheidungen in 44 Jahren, die gefällt werden mussten, und viele, bei denen Sie mit dabei waren in diesen 31 Jahren, die wir jetzt heute schon häufiger angesprochen haben. Um nochmal auf Sie ganz persönlich zurückzukommen, Sie haben jetzt da eben schon Ihre persönliche Einschätzung mit uns geteilt. 30 Jahre, hätten Sie damals gedacht, dass Sie so lange dabei bleiben?
Nein, das hätte ich nie und nimmer gedacht, ja. Gar nie und nimmer. Aber ich muss natürlich sagen, in der Summe betrachtet, was das Gute und das Schöne war, ja, die ganzen Ideen, die da gesprudelt sind, wie gesagt, ich habe es immer nebenher auf so einen Zettel notiert, Brainstorming, mit dem kommt man sich ganz gut durchs Leben, die konnten halt sich alle verwirklichen. Es hat der Persönlichkeit selber gut getan. Es gab auch mal ein, zwei Krisen, jetzt auch mich persönlich, wo ich dann eigentlich dachte, so schmeiße ich den Battle hin, ja. Es war 89, war es mal ganz, ganz schlimm, also sind ja auch viele, oder manche unschöne Dinge passiert. Und dann war eine andere langjährige Kollegin, die dann also gesagt hat, leider die Lebensleiter nicht mehr, gesagt, ja, hör mal zu, also du engagierst dich wie blöd, also wenn einer geht, dann ist es der oder diejenige, die hier querschießt, ja. Aber in der Summe betrachtet war es eine sehr schöne Zeit, und ich erinnere mich jetzt sehr, sehr gerne dran, und auch jetzt das Interview mit Ihnen und da die Top-Vorbereitung, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, meine Damen und Herren, wie der Herr Tim Mobacher das gemacht hat, da muss ich also wirklich ein dickes Lob aussprechen, und da merkt man auch, dass er mit Herzblut dabei ist. Also ich kann Ihnen nur gratulieren und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zu so einem engagierten Mitarbeiter.
Vielen herzlichen Dank. Ich muss mich aber andererseits auch bedanken, und zwar zum einen für Ihr jahrzehntelanges Engagement beim Klinikenradio, beim Krankenhausrundfunk, der Gesundfunk, der immer dem Credo gefolgt ist, Musik hilft heilen. Und ich denke, Sie haben zur Form und zur Prägung dieses Vereins und dieser Gemeinschaft sehr viel beigetragen, und das uns heute auch noch zugutekommt, dem heutigen Team. Und deswegen darf ich im Namen des Teams einfach mal herzlich Danke sagen.
Vielen Dank, das tut auch gut. Ja, also ich will jetzt auch nicht widersprechen. Nee, das weiß ich schon. Nee, vielen Dank, das tut jetzt mir also auch sehr gut.
Und
ich würde mich freuen, Herr Mobacher, wenn es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, dass wir uns auch mal jetzt rein persönlich direkt so selber mal sehen oder wo wir zusammen Kaffee trinken, müssen wir einfach die Daumen drücken, dass das mal Corona wieder zulässt.
Das machen wir auf jeden Fall. Die Daumen sind seit einem Jahr gequetscht, aber bisher warten wir noch auf den positiven Ausgang. Aber ich denke doch auch, dass in naher Zukunft, und das wollen wir auch den Patienten immer mitgeben, Licht am Ende des Tunnels sein wird und wir dann immer näher drauf zufahren und dementsprechend auch wieder in das hinaustreten können, was wir uns eigentlich momentan alle sehr wünschen. Danke ja. Aber auch für das Interview, für das Gespräch heute, Herr Reidinger. Es hat mir viel Freude bereitet. Und ich danke, dass Sie den Telefonhörer die ganze Zeit so stramm gehalten haben im Verlauf der Zeit. Denn wir haben jetzt wirklich viel besprochen und viel geredet. Aber ich denke, 44 Jahre Klinikenradio rechtfertigen das.
Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen ganz herzlich. Also mir hat es wirklich sehr Spaß gemacht, Herr Mobacher. Und den Hörer habe ich sehr gerne gehalten. Zum Glück geht es ja kabellos. Und ich wünsche jetzt Ihnen, meine Damen und Herren, die jetzt hier im Krankenhaus Bietigheim, Ludwigsburg, Marbach, Feigen, Enns hier liegen müssen, ich wünsche Ihnen auf alle Fälle gute Besserung. Werden Sie ganz schnell gesund, lassen Sie den Kopf nicht hängen, haben Sie die notwendige Zuversicht, und auf alle Fälle, wenn Sie Sendungen vom Krankenhausradio hören oder Klinikenradio, wie es jetzt richtig heißt, dann empfehlen Sie einfach diesen Sender weiter an alle, die Sie kennen, und achten Sie auch drauf, was die so alles mal machen in der Presse, und wenn Sie irgendwo unterstützen wollen, unterstützen Sie es. Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, weil man muss heutzutage froh sein, wenn es solche Menschen gibt, die das immer noch so machen. Alles Gute, werden Sie ganz schnell gesund.
Das wünschen wir Ihnen auch, Herr Reidinger. Vielen Dank.
Ich danke auch, Herr Mobacher.